She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo und herzlich willkommen auf diese Woche zu She Happens. Es ist tolle Stimmung bei uns, natürlich auch deswegen, weil dieser Mann am Wochenende zweimal in Estland gewonnen hat. Unter anderem hat er zum ersten Mal in seiner Weltcup-Karriere einen Sprungwettbewerb gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und hallo, Vinzenz Geiger.
Hallo, servus.
Und mir zugeschaltet, wieder halbwegs genesen zumindest, Corinna Horn.
Hi, servus.
Vinzi, wäre es okay für dich, wenn wir gleich zu unserem Gast kommen, trotz deiner großen Erfolge?
Natürlich.
Und das wollen wir nämlich gerne tun, weil wir freuen uns sehr, heute mal wieder mit jemandem sprechen zu können, der viel Erfahrung und auch viel Einfluss im Skisport hat, aber nicht unbedingt selbst auf den Brettern steht. Herzlich willkommen, Franz Steindle. Jetzt dachten wir uns in der Vorbereitung, also die meisten Wintersport-Fans kennen dich wahrscheinlich von offiziellen Anlässen, Eröffnungen von Turnieren, Veranstaltungen oder Ähnlichem. Und über dich und deinen Weg findet man auf den ersten Blick, man muss schon ein bisschen suchen, gar nicht so viel immer und teilweise auch widersprüchliche Angaben. Drum möchtest du dich vielleicht einmal kurz selbst vorstellen, dann sind wir da sauber.
Ja, mein Name ist, wie gesagt, Franz Steindle. Ich bin oder war Präsident des Deutschen Skiverbandes bis zum letzten Oktober 2024. Wir haben jetzt einen gewissen Generationswechsel herbeigeführt, was die Position des Deutschen Skiverbandes, des Präsidenten anbelangt. Bin aber nach wie vor im Council, also im FIS Council, das ist der Vorstand des Internationalen Skiverbandes als Vertreter des Deutschen Skiverbandes. Bin zusätzlich noch auch im Exekutivboard der Internationalen Biathlon Union, also das ist auch das Board oder der Vorstand. Und die dritte Funktion, die auf internationaler Ebene noch tätig ist, ich bin noch Vizepräsident der FESA, also das Federation of the European Ski and Snowboard Association. Das ist die frühere OPA. Vinzenz wird wahrscheinlich die noch kennen von früher, weil da dort die Organisation der Alpenländer waren, die wir jetzt umformiert haben in einen europäischen Skiverband auf Deutsch und haben insgesamt mittlerweile schon 18 Mitglieder. Da musst du aber dazu sagen, dass ich das immer als Volunteer-Basis, als ehrenamtliche Basis diese Funktionen ausgeübt habe. Im Hauptberuf war ich Richter über 38 Jahre und war zuletzt Präsident des Oberlandesgerichts in Stuttgart.
Das ist erstmal schon ein, da dachte ich mir in der Vorbereitung, da interessiert mich auch erstmal, wie man das überhaupt stemmt, pensumsmäßig, also Richtern dann unter anderem auch an großen Gerichten, also das Oberlandesgericht Stuttgart müsste dann wahrscheinlich das größte Gericht in Baden-Württemberg sein. Aber ein Missverständnis müssen wir erstmal aufklären, weil du die unterschiedlichen Verbände ansprichst. Die haben auch so Kurzbiografien von dir auf der Seite. Und da steht dabei, dass du selbst auch lange Zeit Trainer warst. Die einen sagen aber in der nordischen Kombination, die anderen sagen aber im Langlauf- und Alpinbereich. Was stimmt?
Nein, ich war ich komme von der nordischen Seite, in der Tat. Und war ja über 20 Jahre Trainer in der nordischen Kombination und im Speziallanglauf oder im Langlauf und in der nordischen Kombination.
Habe ich doch gesagt. Ich hatte das schon richtig in Erinnerung.
Hab unter anderem, wenn jemand ihn kennt, Georg Ulmer kommt von meinem Heimatverein in der nordischen Kombination, der dann später zu den Spezialspringern gewechselt hat. Ja.
Was hat dich denn angetrieben, neben dem Richterdasein, sich noch für den Wintersport einzusetzen?
Also ich muss sagen, ich war von Anfang an in meinem Heimatverein, das ist der Skiclub Biesensteig, das ist ein Ort auf der Schwäbischen Alb, Mittelgebirge, und habe dort, selber Sport getrieben, auf ganz unterer Ebene, Skilanglauf und auch etwas nordische Kombination, aber auf, wie gesagt, auf ganz unterer Ebene, und bin dann alsbald zum Trainer geworden und habe aber auch selber sehr viel Ausdauersport selber immer gemacht und das war immer sehr sportaffin. Und das hat mich dazu bewegt, weil es neben dem Richterberuf, der sehr viel sitzende Tätigkeit, beinhaltet natürlich auch die Bewegung in der Natur, in der frischen Luft und selber aktiv zu sein, durch ein herausragender Ausgleich ist.
Hilft vielleicht gleichzeitig aber auch das nötige Sitzfleisch und Durchhaltungsvermögen aus der Juristerei bei dieser Verbandsarbeit? Man hört ja oft diese Bilder von so monströsen Gebilden, sehr schwerfällig, sehr viele Gremien, mit denen man sprechen muss. Hilft das andersrum vielleicht auch?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil zugleich, weil es ja doch immer wieder juristische Fragen gibt. Und da wurde ich auch beim Deutschen Skiverband, war ich immer sehr stark involviert, was diesen ganzen juristischen Themen anbelangt. Aber insgesamt das Sportrecht als solches hat mich immer sehr interessiert, bin auch Mitglied in der Deutschen Sportrechtsvereinigung, dort im Beirat mit tätig, wie wir die ganzen juristischen Themen dort in Tagungen bearbeiten und insoweit auch das Sportrecht etwas weiterbringen.
Jetzt hast du selbst schon gesagt, du bist seit dem Herbst nicht mehr DSV-Präsident, warst es also insgesamt etwas über 11 Jahre, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Davor warst du schon Vizepräsident unter Alfons Hörmann. Wie blickst du denn auf diese über 10 Jahre auf jeden Fall in dieser höchsten Funktion im deutschen Skisport jetzt so zurück mit ein paar Monaten Abstand?
Ja, insgesamt war das eine sehr, sehr schöne Zeit oder ja, eine sehr erfolgreiche Zeit, kann man glaube ich auch sagen. Also wie du bereits erwähnt hast, ich bin 2005 damals auch, ist Alfons Hörmann Präsident des Deutschen Skiverbandes geworden, muss vielleicht etwas ausholen. Alfons Hörmann war ja früher Präsident des Allgäuer Skiverbandes. Ich war damals auch Präsident des Schwäbischen Skiverbandes und haben sich die ersten Verbindungen ergeben, dass wir doch zusammenarbeiten, weil wir ja regional sehr eng beieinander gelegen haben. Insbesondere auch der WSV Isny zum Beispiel, also hat es näher nach Oberstdorf zum Beispiel wie in den Schwarzwald und ähnliche Dinge. Und insoweit hat sich so eine Zusammenarbeit ergeben und war dann ab 2005, wie gesagt, Vizepräsident und schon immer für den Leistungssport eigentlich zuständig, auch innerhalb des Deutschen Skiverbandes und dann als Alfons Hörmann zum Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes gewählt worden ist, sein Nachfolger im Jahr 2013, also insgesamt 11 Jahre, aber insgesamt im Vorstand oder im Präsidium des Deutschen Skiverbandes knappe 20 Jahre.
Ja. Und jetzt ja noch Ehrenpräsident, oder?
Ehrenpräsident, genau.
Aber ist es dann noch vergleichbar oder kommen nur noch Fragen von den aktuellen aus dem Vorstand?
Nein, also das ist nicht mehr vergleichbar. Natürlich bin ich jetzt draußen und man sollte ja auch immer, sagen wir, den klaren Cut machen. Wenn man eine Funktion verlässt, sollte man dann nicht irgendwie die KM-Eminenz im Hintergrund spielen, sondern einfach den Schnitt machen. Natürlich bin ich nach wie vor im Kontakt, auch mit vielen im Deutschen Skiverband, gerade auch was juristische Themen anbelangt und bin auch gerne bereit, dort als Ansprechpartner weiter zu fungieren.
Was geht dann alles mit dieser Präsidentenrolle einher? Also was waren so alles deine Aufgabenfelder, mit denen du dich auseinandergesetzt hast?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr vielschichtig. Es sind zum einen natürlich die ganzen sportlichen Themen. Und die sportlichen Themen, das sind das eine, aber auch die anderen Themen. Es muss ja immer genügend Geld auch da sein. Insoweit gilt es, den Skisport auch zu vermarkten, also Marketingfragen, Finanzfragen, also sehr, sehr vielseitig.
Was hat dich dann eigentlich gereizt? Weil es ist ja schon extrem viel Aufwand. Neben einem Richter-Dasein, was ja, ich sage jetzt mal, ein finanzieller Anreiz ist, war es ja nicht jetzt als DSV-Präsident das so lange vor allem auch zu machen und da so viel Engagement reinzulegen. Also das hat ja wirklich, also so wie ich es wahrgenommen habe, extrem viel Zeit und Hingabe gefordert, oder?
Es hat eigentlich sehr viel Zeit gekostet und es muss insbesondere auch die Familie mitspielen. Also es müssen die Frau und die Kinder müssen Verständnis dafür haben. Und meine beiden Söhne zum Beispiel haben ja auch nordische Kombination gemacht. Der eine, der war sogar mal im DC-Kader. Weiter hat es leider noch mal gereicht, aber trotzdem waren wir alle, also die ganze Familie, Skisport begeistert. Und wie gesagt, ich bin ein sehr sportinteressierter Mensch und deswegen hat es mich immer gereizt, in diesem Bereich tätig zu werden. Was die finanzielle Seite anbelangt, wie gesagt, es waren immer Ehrenamt. Es gibt also keine Aufwandsentschädigung oder sonstige Dinge, sondern man macht es ehrenamtlich. Hat aber auch seinen Vorteil, wenn man sagt, man macht es ehrenamtlich. gegenüber einer bezahlten Position ist man doch etwas freier.
Auch das hätte mich noch interessiert. Das ist ein guter Punkt. Wenn man da nicht bezahlt, ist man etwas freier. Hattest du aber mal Situationen, in denen es vielleicht schwierig wurde, weil du so viele verschiedene Ämter ausübst, also DSV-Präsident, später dann auch FIS-Council, seit vielen Jahren bist du auch für die NADA tätig, in der rechtlichen Beratung, wenn ich es richtig verstanden habe. Wird das da nicht irgendwann auch mal schwierig mit Interessenskonflikten?
Also es ist eine Frage des Zeitmanagements. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich ja schon länger im Ruhestand bin und diese internationalen Tätigkeiten, ich bin jetzt im Exekutivboard der internationalen Biathlon seit 2018 und da war ich bereits im Ruhestand. Also ich bin Ende 2017 in den Ruhestand getreten und auch beim FIS Council bin ich jetzt seit 2021. Vorher als Präsident des OLG wäre das nicht gegangen, das zusätzlich zu stimmen. Insbesondere waren wir ja, weil die Corinne aus dem Biathlon kommt, das war eine Riesenherausforderung im Jahr 2018. Es waren sehr viele Tätigkeiten. Biathlon ist mehr oder weniger am Boden gelegen. Wir haben sehr viele Korruptionsskandale und ähnliche Dinge. Und es galt es, die ganzen Dinge neu zu gestalten, von Satzungen, von Regelwerke und so weiter. Und da war, wie ich vorher bereits erwähnt habe, auch ein gewisser Nachteil, wenn du Jurist bist. In jedem Gremium, in jeder Working-Gruppe heißt es, da braucht man einen Juristen dabei und dann bist halt in allen Working Groups mit dabei und durfte damals auch diese Gruppe leiten, neue Satzungen, neue Regelwerke und ähnliche Dinge. Hat aber sehr viel Spaß gemacht, weil man ja doch kreativ tätig werden kann und mittlerweile sind wir, glaube ich, als internationale Biathlon innerhalb der Wintersportverbände so ein Role Model und das ist schon, glaube ich, ein großer Erfolg gewesen, ja.
Aber es war mit Sicherheit nicht einfach, den Verband damals neu aufzubauen, oder? Ich meine, also du hast es gesagt, die IBU hat aktuell eigentlich überhaupt keine Probleme und ist ja wirklich ein Vorbild auch für andere Verbände, aber damals sah das ja doch ganz anders aus, also 2018 sowas.
2018 war ganz, ganz, ganz schwierig und ihr wisst ja, dass gegen den früheren Präsidenten ja auch ein Strafverfahren und mittlerweile auch eine Verurteilung erfolgt ist in Norwegen. Und insofern war es nicht ganz einfach. Aber wie gesagt, es war auch eine Chance, einen Verband neu zu schaffen, in Anführungszeichen, oder neu aufzustellen, neu zu kreieren. Und wir haben zum Beispiel, und da sind wir wirklich eine Vorbildfunktion, das sogenannte eine Integrated Unit. Also innerhalb des internationalen Biathlon gibt es ein BIO, also Biathlon Integrated Unit, in dem die ganzen sensiblen Themen wie Doping, Good Governance und die ganzen Dinge angesiedelt sind. Dieses Gremium, diese Unit besteht aus drei Vorstandsmitgliedern, die vollkommen unabhängig sind. Und es gibt ein Verbindungsmitglied zum Executive Board, also zum Vorstand von der IBU. Das ist praktisch als Non-Voting-Member und das darf ja auch sein. Und insofern ist das eine gewisse gestalterische Möglichkeit, auch dort tätig zu sein. Am Anfang war ich überhaupt nicht so begeistert, was diese Integrated Unit anbelangt, weil ich gedacht habe, eine Disziplin braucht es das und so ähnliche Dinge. Aber es hat sich jetzt wirklich als hervorragend erwiesen.
Steht man jetzt bei der FIS an einem ähnlichen Punkt wie vielleicht damals, 2018 beim Biathlon? Oder ist das nicht ganz zum Vergleichen?
Nee, das ist nicht zu vergleichen. Also bei der internationalen Biathlon war es ja wirklich diese Korruptionsvorwürfe mit jede Menge staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren in Österreich und in Norwegen und so weiter. Also das kann man nicht mit der FIS vergleichen. Ja.
Das, weil du es meintest, der sitzt auch in Haft, soweit ich der Anders Besseberg, soweit ich das noch im Kopf habe. Ich müsste es auch nochmal nachgucken.
Der ist verurteilt worden in erster Instanz zu 3 Jahren und 6 Monaten und hat aber gegen diese Entscheidung jetzt Berufung eingelegt und die wird jetzt, so viel ich weiß, im April oder im Mai verhandelt in Norwegen.
Nochmal.
Aber ich glaube nicht, dass er aktuell in Haft sitzt, sondern wahrscheinlich erst danach. Ja.
Dann nochmal kurz zum Hintergrund, da ging es um Korruption von russischer Seite und auch über einen recht langen Zeitraum. Aber weil der Finzi es gerade schon angesprochen hat, in den letzten Jahren kann man eher oftmals den Eindruck haben, dass die EBU so seitdem sich das regeln ließ, so recht ruhig vor sich hin tuckert. Und bei der FIS ist viel Spektakel. Da bist ja 2021 nicht nur du zur FIS gestoßen, sondern allen voran auch ein neuer Präsident, der neutral formuliert für viel kontroverse Diskussionen seitdem auch sorgt. Du meinst gerade, die Arbeit bei der IBU macht dir viel Spaß. Wie viel Spaß macht dir denn die Arbeit bei der FIS?
Also man kann die beiden Gremien ja auch nicht vergleichen. Also bei der IBU sind wir ein relativ kleines Gremium, ein kleiner Vorstand. Wir sind nur 8 Mitglieder also im Vorstand und man ist sehr, sehr stark involviert, während bis bei der FIS sind wir insgesamt 18 Mitgliedern plus 4 Athletenvertreter mit 22 und dann kommen noch die ganzen Staff hinzu, wenn wir Sitzungen haben. Also das sind bei virtuellen Sitzungen über 30 Personen in den Council-Sitzungen. Insoweit ist das gar nicht vergleichbar jetzt mit der IBU. Und bei der IBU sind wir auch, sagen wir, viel stärker involviert. Als Beispiel, weil wenn diese Weltcups stattfinden, ist bei jedem Weltcup ein anderes Exekutivboard-Mitglied der Repräsentant dieser Veranstaltung. Ich war jetzt zum Beispiel in Kontolati im November. Da bin ich jetzt fast 14 Tage in Kontolati gewesen. Es fängt an mit den Meetings und hin zu repräsentativen Aufgaben, zu den politischen Gesprächen natürlich und ähnliche Dinge. Und das ist bei der FIS natürlich nicht so stark involviert. Ja, bei der FIS, wir haben auch ist ja vorher mal angesprochen worden, ohne so aus der Schule zu plaudern, zwei unterschiedliche Charaktere, was die Präsidentschaft anbelangt. 2021 ist der Präsident gewählt worden und ist eine sehr starke Persönlichkeit und insoweit ist das eine andere Situation wie bei der IBU.
Ich habe das auch vorhin nicht so gemeint, dass es bei der FIS jetzt irgendwie auch um Korruption oder so geht, sondern eher, dass es ja gerade, wie der Moritz schon gesagt hat, viel Spektakel gibt und es war jetzt viel Drama um das Thema Zentralvermarktung und um den Präsidenten selber vor allem, weil er ja einfach so immer vorgeprescht ist und irgendwelche Sachen rauskaut hat. Und dann gab es immer in den Medien große Aufruhr und vielleicht das Ansehen der FIS hat sicher stark darunter gelitten. Und von dem her habe ich vielleicht gemeint, vielleicht ist das jetzt ja eine Chance, auch in die richtige Richtung zu gehen.
Ja, klar. Also es ist so, dass, wie du erwähnt hast, ein zentrales Thema war die Zentralisierung der Rechte. Also man muss vielleicht ein bisschen ausführen. Also es ging um die Zentralisierung der internationalen Fernsehrechte. Wir haben ja zwei unterschiedliche Rechtesituationen. Einmal die internationalen Rechte und zum anderen die nationalen Rechte. Die internationalen Rechte sind bei Infront bei der FIS gewesen und die nationalen Rechte sind jetzt bei uns, zum Beispiel bei Sport A. Sport A ist die Vermarktungsgesellschaft von CDF und ARD oder die Fernsehgesellschaft. Johann Elias wollte immer Zentralisierung der Rechte als solche. Da haben wir uns dagegen gewandt, weil wir gesagt haben, nee, die Rechte, die sind bei uns, also bei den nationalen Verbänden und nicht beim internationalen Skiverband, haben uns aber immer offen gezeigt über die Zentralisierung der Vermarktung der Rechte, was ein großer Unterschied ist. Wir behalten die Rechte, werfen die in einen Topf und es wird dann zentral vermarktet von der FIS. Und jetzt mittlerweile haben wir ja auch eine MRCA, ist jetzt mittlerweile geschlossen worden, in dem dieses letzte Konstrukt jetzt hoffentlich umgesetzt werden kann. Und das betrifft aber nur die internationalen Fernsehrechte. Und da gab es viele Diskussionen im Vorfeld nach der Vinzenz Recht und die waren nicht immer sehr förderlich für das Image oder für die Außendarstellung der FIS.
Diese Verhandlungen haben sich ja sehr, sehr lange hingezogen, weil die Vorstellungen zwischen der FIS und den nationalen Verbänden ja zu Beginn doch recht weit auseinanderlagen. Wie hast du diese Verhandlungen und diese Gespräche erlebt?
Also ich muss sagen, dass ich mich da diese Verhandlungen, weil das ist im operativen Bereich überwiegend dann geschehen, war bei uns auch ein Stefan Schwarzbach, den der Vinzenz nachher auch sehr gut kennt. Die Rechtsanwälte, die die geführt haben, und insoweit war das ein Prozess, der sich fast anderthalb Jahre jetzt hingezogen hat, bis man zu einem Ergebnis gekommen ist. Und ich musste mich zum etwas zurückhalten, weil das ist ja immer diese Doppelrolle. Ich habe zwar vorher gesagt, als Vertreter des Deutschen Skiverbandes im FIS Council, aber es steht natürlich schon drin in den ganzen Rules und in den Satzungen, dass man als FIS Council Mitglied natürlich nicht die nationalen Interessen fördern soll, sondern für den internationalen Skiverband als solchen die Interessen zu vertreten hat. Insoweit, das sind immer gewisse, ja, kann es manchmal zu Interessenkonflikten kommen.
Und weil dieser Zentralvermarktungsstreit in Anführungszeichen noch nicht gereicht hat, gab es dann noch einen großen Streit, weil der auch viel Aufmerksamkeit erregt hat, sich aber nie so ganz aufgelöst hat. Da können wir vielleicht mit dir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was denn da der Stand der Dinge ist. Verkürzt gesagt ist an die Öffentlichkeit geraten, dass es wohl ein Angebot gegeben hatte von CVC, die auch schon als Investoren bei anderen Sportligen, Veranstaltern in der Vergangenheit tätig waren, die der FIS wohl ein Angebot unterbreitet hatten, zur Vermarktung des Sports eine gemeinsame Firma zu gründen, und daran möchten sie gerne 20% halten. Dafür kriegt die FIS 400 Millionen Euro. Falls ich irgendwas ganz Falsches sage, Franz, korrigierst du mich gerne.
Ja, weg, ja.
Und dieses Angebot hat wohl der Präsident, also Herr Eliasch, innerhalb kürzester Zeit, also das ist sehr runtergebrochen, in der Außenwahrnehmung sah es so aus, als hätte er es innerhalb kürzester Zeit abgelehnt. Mit der Argumentation, die sich auch in einer Pressemitteilung gefunden hat, die FIS sei gut well capitalized, also gut kapitalisiert. Die FIS hat genug Geld, sie brauchen das nicht. Daraufhin gab es einen offenen Brief, den prominent vor allem verschiedene Spitzenathletinnen, Athleten, Marco Odermatt war zum Beispiel dabei, Michaela Schifrin, unterschrieben haben, der sich im Endeffekt echauffiert hat, wie kann man so eine Chance liegen lassen? Es geht um die Zukunft unseres Sports. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, hast auch du dich auf Seiten der Athleten positioniert. Und dann, es gibt einen schönen Satz aus einem SZ-Text zu dieser Story. Ein Insider, der mit den Vorgängen vertraut ist, sagt, das entwickelt sich gerade zu einem Showdown. Das ist jetzt ein paar Monate schon her, darum die Frage an dich, gab es diesen Showdown schon?
Nein. Also das, man muss vielleicht dazu sagen, es war zum Teil, ist die ganze Diskussion auch von Missverständnissen geprägt worden. Also manchmal, also wie ich sage, sehr überspitzt ausdrücken oder sehr plakativ, war die Meinung auch bei den Athleten zum Teil, ah, da kommen 400 Millionen und die werfen 400 Millionen in den FIS-Topf und die werden anschließend dann verteilt an die Athleten und an Preisgelder und an ähnliche Dinge. Das war eigentlich nicht so, sondern das Angebot war, dass es ein Investor war, der in das ganze Konstrukt mit einsteigen wollte und diese 400 Millionen Euro quasi als Kapital in eine zugründende Gesellschaft mit einbringen wollte. Also es ist nicht so, dass diese 400 Millionen anschließend ausgeschüttet worden wären, sondern das war ein Kapital, das in eine Gesellschaft eingebracht wird, mit der Begründung natürlich auch, dass die natürlich auch einen Gesellschaftsanteil haben wollen. Also wir hätten jemanden von außen mit in das FIS-Konstrukt mit reingebracht. Also da wäre die FIS mit drin gewesen, die nationalen Skiverbände, plus ein außenstehender Investor. Und das galt es schon zu überlegen, ob man das machen sollte. Und unser, auch der Brief, der dann in die Welt gesandt worden ist, war nur, man sollte diese Dinge in einer Working Group in Ruhe analysieren und zu eruieren, will man das? Will man jemanden von außen in ein FIS-Konstrukt haben? Wir sind keine Formel 1, glaube ich, sondern wir sind ein Skiverband und ähnliche Dinge, um das in Ruhe abzuwägen und nicht von vornherein zu sagen, nee, das brauchen wir nicht. Das war der Hintergrund.
Das war bei mir war auch so die erste Reaktion, einfach nur die Artikel, was ich im Internet gefunden habe, und dann war schon auch erst diese Zahl 400 Millionen, die hat natürlich schon was mit einem gemacht. Aber ja, wenn man das dann mehr so mitbekommen hat, um was es wirklich geht, war das dann vielleicht schon schlüssig, dass man das nicht annimmt oder auch nicht sofort annimmt. Ob man es gleich abschmettern, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber die Entscheidung war dann irgendwo schon verständlich. Das, was, glaube ich, die Athleten extrem gestört hat, war die mangelnde Transparenz. Das hat, wir haben das in der Öffentlichkeit wahrgenommen, okay, der Eliasch hat das einfach abgeschmettert, so, wir brauchen das nicht. Aber das war nur die Außenwahrnehmung, wie du gerade schon erzählt hast. Also das ist ja dann doch ein größeres Thema, das dann auch vielleicht deutlich weitreichendere Konsequenzen hat, wie man es sich jetzt nur vorstellt, wenn jetzt einfach nur, das ist kein 400 Millionen Sponsoring, sondern da geht es um eine komplette Veränderung der ganzen Struktur der FIS und der, ja, also das hätte ja komplett den unseren Weltcup-Zirkus auf den Kopf gestellt. Und so das, was ich wahrgenommen habe bei uns in der Sportart, war es dann eher so, dass man dann gedacht hat, oh, wenn das so kommt, dann fallen wir vielleicht hinten runter und es geht dann nur noch um Abfahrt und ja, die spektakulären, ja, die Kitzbühel und ja, Wengenabfahrt um sowas und jetzt nicht mehr um vielleicht den Weltcup in Schonach. Also das kam dann doch auch bei uns so rüber, dass man sich dann überlegt hat, will man das dann wirklich so eine extreme Kommerzialisierung?
Das ist genau den richtigen Punkt angesprochen. Es freut mich, dass das bei euch jetzt so angekommen ist. Ist genau der Punkt, den ich auch immer erwähnt habe. Ein Investor will natürlich eine Gewinnmaximierung haben. Und dann geht es nachher an die Produkte, jetzt mal überspitzt ausgedrückt. Und die Produkte sind bei uns die Disziplinen. Und da kann sehr schnell die Diskussion aufkommen, welche Disziplinen bringen einen Benefit und welche nicht. Und dann kann man sehr schnell vielleicht zum Langlauf oder zur nordischen Kombination oder zu anderen Disziplinen und sagen, ja, da müssen wir uns leider verabschieden, weil die Gewinnmaximierung nicht stimmt. Ja. Genau solche Überlegungen sind anzustellen.
Aber das heißt aber nochmal zurück, weil du ja auch quasi diesen Brief ja mit unterstützt hast. Das heißt, dir ging es einfach darum, dass man nicht so vorschnell etwas ablehnt.
So ist es. Genau, die Dinge sich anschaut, analysiert, das für und wieder abwiegt und dann eine Entscheidung zu treffen. Genau. Das war auch die Meinung bei uns im Council.
Stimmst du denn Herrn Elias zu, wenn er sagt, nee, brauchen wir eh nicht, wir haben genug Geld?
Aber man kann immer, man hat nie genug Geld aus meiner Sicht. Wir haben ja immer um die Diskussionen auch um Preismoney zum Beispiel auch mit Gender Equality und ähnliche Dinge. Also ich glaube, man braucht immer Geld. Also und das kann man nicht sagen, dass wir genügend Geld haben und deswegen auf nichts angewiesen sind. Sondern man muss es zumindest anschauen.
Jetzt hat es Finzi gerade angesprochen, das, was den Athleten gefehlt hat, war ja vor allem eben die Transparenz, was das Thema angeht. Wie schwierig ist es denn in so einem laufenden Weltcup-Winter, wo unheimlich viel passiert, diese Transparenz zu schaffen?
Ja, die Transparenz zu den Athleten ist meines Erachtens sind sehr wichtig, die Athletenvertreter, die wir haben im Council. Und da muss man sagen, da ist die FIS schon, sagen wir mal, eine mit der federführend. Wir haben ja insgesamt 4 Athleten mittlerweile, also 2 Para-Athleten und 2 andere Athleten. Und das eine ist die Verena Stuffer, das ist von Südtirol, eine frühe alpine Fahrerin. Und Alex Fifa, ein Skicrosser, der noch aktiv fährt. Und es gibt eine Athletenkommission innerhalb der FIS, in dem die ganzen Diskussionen ja stattfinden. Und ich glaube, insoweit gibt es schon, ja, da müssen wir sagen, schon Bedarf, dass man es vielleicht noch besser gestaltet, besser transparent macht, besser informiert, besser involviert. Ja.
Wir machen jetzt diesen Podcast in der 5. Saison und wir haben pro Saison, würde ich jetzt mal frech sagen, mindestens 2-3 Mal pro Saison, haben wir hier einen Athleten sitzen, der sich beschwert, dass die FIS da irgendwelche Sachen entscheidet, wo man vermeintlich nie mit den Athleten gesprochen hat. Seien es die Airbag-Regelung bei den Alpinen, die Punkteregelung bei den Skispringern für Haltungsnoten und. Also immer wieder hören wir von Athleten, die FIS entscheidet irgendwas, selbst wenn wir ihnen als Athleten vorher gesagt haben, wollen wir nicht oder geht nicht oder irgendwas. Wirst du auch so häufig mit solchen Vorwürfen von Athleten konfrontiert, gerade weil du ja als nationaler Verbandspräsident ja auch recht lange doch relativ nah an den Athleten dran warst.
Das ist immer die Frage der Kommunikationwege. Wie kann man, sagen wir, solche Prozesse, gerade was den Airbag zum Beispiel anbelangt, also den verpflichtenden Airbag, wie kann man den transparent gestalten? Ja, natürlich haben wir Komitees. Wir haben ja Komitees bei den einzelnen Disziplinen, da gibt es Materialkommissionen, da gibt es Materialkomitees und so weiter, in dem die Dinge beraten werden. Und insoweit gilt es natürlich auch, die Athleten mitzuhören. Also von diesen Komitees auch. Ist nicht immer nur ganz oben im Council oder beim Präsidenten, sondern auch dort vor Ort. Also zum Beispiel Andreas Bauer ist einer Materialkommission, was den Skisprung anbelangt und ähnliche Dinge. Also das glaube ich schon, dass man die, ja, aber sicher muss man es nochmal Revue passieren lassen, wie man es am besten gestalten kann, die besser einzubinden. Es gibt zum Beispiel, was ihr mitbekommen habt, jetzt so Bestrebungen in den USA, die außerhalb von dem Verband irgendwie eine Unit gründen wollen von Athleten. Ich halte das von den falschen Wegen. Man muss das immer innerhalb des Verbandes machen, und zwar innerhalb der Athletenkommission solche Diskussionen machen und nicht eine Art, Spielergewerkschaft oder Skigewerkschaft zu gründen, die dann von außen agiert.
Was sind so Anliegen, mit denen die Athleten auf dich zukommen?
Die Athleten, ja natürlich sind es ganz Beispiel Gestaltung der Wettbewerbe. Ihr habt es ja mitbekommen mit dieser Vierschanzentournee für Frauen beispielsweise, dass wir dort zu wenig tun und zu gestalten. Da muss man sagen, also da haben wir als Deutscher Skiverband immer ein bisschen federführend, haben ja auch diese Two-Nights-Tour jetzt kreiert, denn mit Garmisch und da haben leider die Österreicher, die blockieren noch etwas, und eine ganze Vierschanzentournee, also solche Themen kommen eigentlich schon auf uns zu. Und dann natürlich, sehr stark, das ist wieder mehr im juristischen Bereich mit Athletenvereinbarungen, dass wir dort die richtige Balance finden, zwischen Ausgewogenheit, zwischen Eigenvermarktung und Vermarktung Deutscher Skiverband, mit Verpflichtungen, was die Athleten anbelangt, mit Terminswahrnehmungen, Sponsorenwahrnehmungen, die auch in diesen Athletenvereinbarungen mit drin sind. Also da war immer so stark involviert, ja. Und da haben wir aber immer versucht, und also ohne Vincent, ich glaube, wir sind schon einer der Verbände, die Athleten schon sehr intensiv im Deutschen Skiverband anhören. Wir haben jetzt auch so eine ein Feature gegründet, in dem wir 2-3 Mal im Jahr mit den ganzen Athletenvertretern, wir haben ja für jede Disziplin einen Athletenvertreter und eine Athletenvertreterin, und die bilden dann das Gremium wieder, dass wir dort schon Talks machen und dort auch die Athleten zu Wort kommen lassen, und haben natürlich auch Athletenvertreter mittlerweile im Präsidium des Deutschen Skiverbandes.
Ich bin ja einer der Athletenvertreter, also kann ich das auf jeden Fall bestätigen, und ja, da herrscht auf jeden Fall eine gute Transparenz und besser, wie ich es erwartet hätte, ehrlich gesagt, als ich den Job quasi angenommen habe als Athletenvertreter. Habe ich nicht gewusst oder habe ich nicht gedacht, dass es wirklich dann so viel Austauscher ist mit dem Präsidium.
Werbung an.
So, Finzi, nachdem wir beim letzten Mal ich zu dem Schluss kam, dass man zwar in Oberstdorf super gut und super schön langlaufen kann, dass aber, glaube ich, keiner von uns beiden so viel Spaß hat, wenn wir zusammen zum Langlaufen gehen, aufgrund der qualitativen Unterschiede und Konditionen und so weiter und so fort. Drum vielleicht lieber zu Fuß, ha?
Ja, man kann es ja auch mal etwas langsamer angehen.
Da sind wir dann mehr bei meiner Fraktion. Man kann ja schöne Sachen machen, auch zu Fuß. Winterwandern in Oberstdorf, hervorragend. Also natürlich, du und ich, wir sind auch beide passionierte Skifahrer, aber zum Beispiel Stichwort Skifahren, man kann auch am Nebelhorn hochfahren, einen wunderschönen Rundweg über den Zeigersattel laufen, und man sieht dabei, handgezählt von Vincent Geiger, bis zu 400 Gipfel. Und auch sonst gibt es eigentlich noch ganz schöne Routen, oder?
Ja, genau. Also ans Nebelhorn hochfahren, die Aussicht genießen an einem schönen Wintertag, das ist unvergleichlich, fast noch schöner wie im Sommer. Aber es gibt sonst auch noch wirklich wunderbare Routen. Wenn ich dran denke an Freibergsee, wenn der zugefroren ist, da gibt es den Mahler Winkel, wie er heißt, von dem man ausgezeichneten Blick hat Richtung Skiflugschanze. Das ist einfach... Der Name ist nicht umsonst Malerwinkel, weil wirklich das ist Postkartenerlebnis, und ich glaube, da kann man dann Richtung Bergkristall weiterlaufen und dann wieder zurück ins Dorf. Ich glaube, das ist eine unglaublich schöne Tour, und da geht einem das Herz auf.
Unterwegs findet man auch einige Stationen, um sich zu versorgen. Also Winterwandern in Oberstdorf, es gibt noch viel mehr. Insgesamt 140 Kilometer gesicherter und präparierter Winterwanderwege könnt ihr in Oberstdorf mitnehmen. Also, auch für alle, die sagen, ah, es muss nicht immer die High Performance auf dem Ski oder dem Langlaufski sein. Man kann es auch gemütlich angehen lassen. Noch mehr Infos verlinken wir euch in den Shownotes und dann viel Spaß bei eurer nächsten oder vielleicht auch ersten Winterwanderung in Oberstdorf.
Werbung aus.
Was denkst du dir gerade jetzt, wo du raus bist aus dem DSV, wenn solche Schlagzeilen rund um den Wintersport kursieren, wie jetzt jüngst bei der von die angesprochenen Two Nights Tour, was die Frauen bekommen, kein Preisgeld, sondern nur Duschgel und kein Preisgeld wie die Männer. Was denkst du dir, wenn solche Nachrichten hochkommen?
Ich muss ehrlich sagen, das kann nicht sein. Mit einem Duschgel und einem Handtuch abgespeist, so, das kann nicht sein. Aber das ist immer einerseits, andererseits. Man muss natürlich schon auch die Vermarktungssituation sehen. Also man muss natürlich schon sehen, eine Vierschanzentournee bei den Männern kann ja halt ganz anders vermarkten wie eine Vierschanzentournee bei den Frauen. Man sieht es ja auch bei den Zuschauerzahlen. Was ich sehr, sehr bedauert habe, war selber vor Ort in Partenkirchen zum Beispiel, wo dann die Qualifikation zunächst war und dann war aus meiner Sicht eine zu lange Pause dazwischen und dann war der Damenwettbewerb. Und die Zuschauer, das war sehr kalt, war ein sehr kalter Tag, sind dann zumindest zur Hälfte nach Hause gegangen. Ja. Und das war dann etwas unglücklich. Und insoweit ist die Vermarktungssituation natürlich schwierig zu sagen. Ja, Gender Equality, die Frauen bekommen das gleiche Preisgeld wie die Männer. Man muss na ja auch schon den finanziellen Hintergrund sehen.
Das ist ja auch ein unendliches Thema wahrscheinlich. Vor allem in den Sportarten, jetzt Skisprung und nordische Kombination, die einfach bei den Damen noch relativ junge Sportarten sind, ist es natürlich schwieriger zum Vergleichen wie jetzt Langlauf oder Biathlon, wo einfach schon immer beide Geschlechter zusammen unterwegs sind. Und natürlich kämpfen wir drum, vor allem bei uns ist das Thema ja extrem heiß, sage ich mal, weil wir ja erst noch nicht olympisch sind bei den Frauen, wo es ja auch für uns aktuell, also wir wissen immer gar nicht so richtig, wie ist jetzt der Stand, klar, also wir wissen natürlich, was es für Punkte sind, die auf dieses IOC schaut, aber ob das dann das Preisgeld wirklich ausmacht oder wie der Stand aktuell ist, das erfahren wir auch gar nicht so richtig. Ist jetzt ein anderes Thema. Ich bin gerade vom einen ins nächste Thema gekommen. Aber ja.
Na gut, aber es ist ja ein Thema, also ich meine, das betrifft dich und damit unser als Podcast. Glaubst du, dass das IOC da wirklich ernst macht und sagt, okay, gut, die Frauen wollen wir nicht haben. Das heißt im Umkehrschluss, die Männer müssen auch raus?
Also man muss vielleicht weiter vorne beginnen. Ich bin ein großer Befürworter der nordischen Kombination, schon aus meiner früheren Trainertätigkeit her. Und da steckt mein Herz schon immer für die nordische Kombination. Und das muss das absolute Ziel sein, dass die Frauen 2030 olympisch sind. Alles andere wäre eine Farce. Und die machen ja auch hervorragende Arbeit. Mittlerweile, was die ganzen Events anbelangt, was die Teilnehmeranzahl anbelangt, was die verschiedenen Nationalitäten anbelangt und. Und die Entscheidung vom IOC war überhaupt nicht nachvollziehbar, weil sie gesagt haben, ja, das seien zu wenig Nationen und es gewinnen immer die gleichen. Das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Also was die Damen anbelangt. Man hat es ja insbesondere jetzt auch gesehen in Seefeld oder bei den anderen nordischen Kombinationswettbewerben, dass wir doch sehr, sehr viele Nationen haben. Wir haben innerhalb des der FIS eine Arbeitsgruppe gegründet mit 6 Leuten, der ich angehören darf, um die nordische Kombination vorwärts zu bringen, mit verschiedenen Varianten, sagen wir, dass man Kooperationsmodelle mit anderen Nationen macht und Vinzenz weiß ja, dass wir mit der Schweiz zum Beispiel jetzt was haben oder die USA zum Teil in skandinavischen Ländern dann mittrainieren und ähnliche Dinge, dass man die Wettbewerbe beleuchtet, dass man neue Wettbewerbe kreiert und da hilft uns natürlich auch zum Beispiel, was ich ja vorher erwähnt habe bei der FESA oder der früheren OPA, dass man Wettbewerbsformate jetzt testen kann. In Seefeld haben wir zum Beispiel jetzt eins getestet, bei der FESA Games, das hervorragend angekommen ist und das kann man dann übersetzen dann in den Weltcup und solche Dinge muss man unbedingt angehen. Aber zur formalen Seite, also es muss eine IOC-Entscheidung irgendwann einmal geben. Wann die jetzt genau folgt, weiß man nicht. Ja, ich habe jetzt mit Michel Vion und ich weiß jetzt, Sandra Spitz ist jetzt, die kommt ja aus Schonach, da muss auch ihr Herz für die nordische Kombination eigentlich schlagen. Die ist die neue Sportdirektorin bei der FIS. Es gilt jetzt ein Anforderungsbuch, das man ausfüllen muss, glaube ich, bis Ende April, Anfang Mai. Und da werden wir als Working Group mit involviert sein, um die ganzen Fragen, die jetzt vom IOC gestellt werden, dort zu beantworten. Aber es ist eine hochpolitische Entscheidung. Also für mich war zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehbar, dass man Monopop der Frauen zum Beispiel mit aufnimmt, jetzt ohne was gegen Pop zu haben. Aber also da wäre die Argumentation sehr, sehr viel noch vielschichtiger gewesen, zu sagen, zu wenig Nationen und überhaupt noch nicht erprobt. Aber trotzdem wird es olympisch, während die nordische Kombination der Frauen mit solchen Argumenten gerade abgelehnt wird. Das ist für mich nicht nachvollziehbar gewesen. Und wir versuchen auf allen Ebenen, und Horst Riddl macht da eine hervorragende Arbeit, diese Dinge zu gewährleisten. Insbesondere muss man natürlich haben mit dem IOC nochmal reden und die Argumente nochmal ganz breit gefächert vortragen.
Darf ich fragen, was sind so Wettkampfformate, über die ihr nachgedacht habt?
Also mir fällt, muss jetzt ehrlich sagen, dieser Begriff nicht ein, der Vinzenz weiß vielleicht. Das ist ein Format gewesen, wo die starten beim Langlauf zum Beispiel dann mit dem ganzen Feld und da wird es immer wieder also ganz kleine Strecke, nur 1 oder 2 Kilometer.
Supersprint heißt das, glaube ich.
Nein, heißt irgendwie anders. Und dann wird's immer
den hat's schon mal gegeben.
und dann wird immer gesplittet und am Schluss bleiben noch, ich weiß nicht, 12 übrig und die dann den Sieg auflaufen. Also sind verschiedene Langlaufwettbewerbe hintereinander geschaltet und es scheiden immer die zweite Hälfte scheidet immer aus.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich der Supersprint. Den hat im COC auch schon, haben sie den auch schon probiert.
Mhm.
Mal schauen,
das klingt auch was für dich eigentlich, oder?
Ja, für mich ist ja jetzt, seitdem ich jetzt auch Massenstart kann, eigentlich sind alle Formate.
Aber wenn wir bei so Veranstaltungen sind, da hätten wir noch ein Thema, was wir spannend fänden, nämlich, müssen wir vorneweg sagen, jetzt heißt es vielleicht, ja, da sind wir etwas befangen, weil wir von Oberstdorf gesponsert werden. Das ist uns sehr wohl bewusst, trotzdem interessiert es uns. Es geht darum, dass es schon jetzt um WM-Bewerbungen in ferner Zukunft, nämlich 2033, geht. Und da, wir hatten schon mal drüber gesprochen, Finzi, Oberwiesenthal und Klingenthal eine gemeinsame Bewerbung einreichen möchte und man drum seitdem in Oberstdorf darum fürchtet, den Stützpunktstandort nachhaltig zu verlieren. Franz, nachdem du da ja qua Amt unparteiisch bist, kannst du uns da vielleicht mal kurz mit reinnehmen. Was passiert da gerade und machen sich da die Oberstdorfer zu Recht Sorgen oder ist das unbegründet?
Hat es also den Stützpunkt zu verlieren, ist absolut unbegründet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oberstdorf ist einer der wichtigsten Stützpunkte, die wir haben. Wir haben eher das Problem, dass wir fast zu viele Athleten haben, die nach Oberstdorf wollen in den verschiedenen Disziplinen. Das ist ja nicht nur die nordische, wir haben ja auch die alpinen Disziplinen dort vor Ort und es ist ein sehr, sehr gefragter Standort, also braucht man sich aus meiner Sicht absolut keine Sorgen machen, den Stützpunkt zu verlieren. Was den Prozess anbelangt, bin ich nicht mehr involviert, aber es gibt ein sogenanntes Bewerbungsverfahren zwischen den beiden Standorten, die jetzt eingereicht werden beim Präsidium, wo verschiedene Dinge abgefragt werden. Und dann wird das Präsidium am Ende des Tages entscheiden, welchen Standort sie das Präsidium befürwortet und dann letztendlich mit welchem Standort sie sich dann bewirbt bei der FIS. Ja, aber ist wirklich jammer schade. Ich war ja damals OK-Chef ist der falsche Ausdruck, aber ich war der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der GmbH da in Oberstdorf 2021, den man leider ohne Zuschauer durchführen musste, aber war trotzdem, glaube ich, eine tolle Veranstaltung insgesamt. Insbesondere die Bilder, die nach außen gegangen sind, aber trotzdem war es natürlich schade, dass man es ohne Zuschauer machen musste.
Ja, deswegen wäre es natürlich.
Und das ist zumindest ein Argument auch für die Für Oberstdorf, ohne jetzt irgendwie was sagen zu wollen, da steht man auch nicht zu. Ja.
Aber da sind natürlich oft die Gedanken und jeder hat mal gesagt, ach, wie schön wäre das jetzt mit den Zuschauern, das Wetter und wie viele da jetzt wohl da wären. Also das wäre schon, ja, also für mich, weiß nicht, ob es dann noch in Frage kommt, aber selbst wenn ich nicht mehr Athlet bin, dann kann ich, glaube ich, die WM trotzdem voll und ganz genießen, wenn sie wieder nach Oberstdorf kommt. Also in was für einer Funktion dann auch immer.
Aber nochmal kurz zu diesem Streit. Also die Befürchtung, die Oberstdorf hat, ist, dass wenn diese nächste Weltmeisterschaft in Deutschland nach Oberwiesenthal und Klingenthal ginge, dass man sich dann Fördergelder für Anlagen etc. teilen müsse und das so die Aussage aus Oberstdorf quasi ein halbe nützt im Endeffekt keinem der Standorte. Kannst du diese Sorge verstehen, Franz?
Natürlich würde es ein gewisses Invest geben, wenn es je nach Klingenthal oder nach Oberwiesenthal gehen würde. Ob die Gelder dann anderwo fehlen, das weiß ich, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber sagen wir, die Frage war ja, ob der Standort in irgendeiner Weise, und wir haben ja doch sehr, sehr viele Investitionen tätigen können, und das ist ja auch ein Hauptargument von Oberstdorf, wenn ich sage, wir haben dort die Sportstätten, wir haben dort die Infrastruktur, ein sagenhaft tolles Langlaufstadion unter anderem ja kreiert und solche Dinge. Also insofern sehe ich da jetzt keine große Bedenken. Ne?
Bei diesen Eckdaten, die eingereicht werden müssen, ich glaube, da geht es ja um Transportplan, Übernachtungskonzept, Übersicht der Anlagen etc. Kannst du dich daran erinnern, gab es schon mal so eine Situation innerhalb von Deutschland, dass man zwei Bewerber hatte für dieselben Disziplinen?
Also zu meiner Zeit nicht, ne. Bei Alpin war es immer relativ einfach. Da gibt es nur einen Standort, gibt es nur Garmisch. Bei den Nordischen, nein, das war eigentlich immer Oberstdorf, ja.
Das hat ja auch noch keinen anderen Standort gegeben, oder?
Nee.
Nordische Ski-WM war immer in Oberstdorf in Deutschland, ja.
Eigentlich nicht. Wenn wir jetzt nochmal auf deine jetzige Tätigkeit schauen bei der FIS. Ich habe mir mal in der Vorbereitung ein bisschen, weil euer Präsident Johann Eliasche auch mit großen Zielen, also erstmal ganz wertfrei gesprochen, mit großen Zielen angetreten ist. Im Jahr 2023 hat die FIS einen sogenannten Strategic Plan veröffentlicht, und da habe ich mich mal ein bisschen durchgelesen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, da stehen viele Sachen drin, die man gerne haben möchte in Zukunft, aber nicht immer, wie man da genau hinkommen möchte. Wie siehst du denn euren Weltverband für die Zukunft gerüstet?
Ja, es gibt, ich darf jetzt wieder auf die IBU verweisen, da gibt es eine Strategie 2030 und so weiter mit klaren Säulen, die dann hinterlegt werden mit verschiedenen Themen. Und dort ist es aus meiner Sicht, da hast du recht, etwas konkreter gestaltet wie jetzt bei diesem Strategieplan. Aber der Strategieplan ist ja jetzt mal ins Leben gerufen worden und dann gilt es zu verfeinern, um mit mehr Fleisch in Anführungszeichen zu hinterlegen, was wir wollen, wohin wir wollen und so weiter. Also was schon etwas, ist ohne aus der Schule wieder zu plaudern, was mich schon etwas manchmal irritiert ist, es wird sehr viel gesprochen über den Sport, aber überwiegend über den alpinen Sport. Und wie vorher gesagt, steckt mein Herz dann ja auf den nordischen Skisport. Und insoweit gilt es auch, die Gewichtung wieder etwas mehr herzustellen, was den nordischen Sport anbelangt. Das ist mein großes Anliegen. Ja.
Jetzt steht ja mit der Biathlon-WM, die am Mittwoch losgeht, und der nordischen Ski-WM in Trondheim, die auch vor der Tür steht, die nächsten Highlights an. Wirst du dir was vor Ort anschauen, Franz?
Ich komme ja jetzt direkt von Saalbach Hinterzeffen, war dort. Durfte, muss ich sagen, das war schon ein Erlebnis, da mal die Siegerehrung machen am Samstagabend. Das war ein auf dieser Mittelplaza, da waren, glaube ich, 5000 Leute. Das war also so ein Mega-Event jetzt, Saalbach Hinterzeffen. Da muss man großes Lob den Österreichern aussprechen, wie die das gestalten, auch von den Zuschauerzahlen her und die Riesenstimmung. Machen sie wirklich, wirklich perfekt. Und fahre jetzt am übermorgen nach Lenzerheide bin dann in der ersten Woche 4 Tage dort, in der zweiten dann komplett. Wir haben sehr viele Sitzungen dort von der ersten Woche mit der BIU, wie vorher erwähnt, also Integrated Unit, und in der zweiten Woche wieder im Executive Board und anschließend dann nach Trondheim bis zum 5. März. Hans.
Dann, das ist ein gutes Programm.
Aber als jeweils in IBU, also nicht als DSV, sondern als IBU-Vertreter nach Lenzerheide und nach Trondheim als FIS-Member, Council-Member.
Aber das sind ja dieses Jahr schon gigantische WM-Orte. Wenn man das jetzt sich überlegt, jetzt Saalbach und dann auch Trondheim, was, wie sich's ja anhört, die Ticketverkäufe sind ja, müssen ja extrem gut laufen.
In Trondheim?
Ja, da erwarten uns wohl auch sehr viele Zuschauer.
Ah, das war toll, ja. Das waren ja die besten Olympischen Spiele, da habe ich mir sagen lassen, waren ja Lillehammer damals. Damals und ja, doch, in Norwegen ist eigentlich der nordische Skisport schon präsent, ja.
Zum Abschluss, es ist etwas ist groß gefasst, da spielen viele Faktoren vielleicht auch mit rein, aber wie, du hast es schon angesprochen, du bist in Bezug auf deinen Beruf als Richter schon im Ruhestand, du bist jetzt als DSV-Präsident quasi im Ruhestand, als Ehrenpräsident in diesen anderen Ämtern wirkst du noch weiter. Der Skisport allgemein ist mit, gerade in Deutschland, es gibt immer wieder viele Diskussionen. Gibt es noch genug Nachwuchs? Gibt es noch genug Schnee perspektivisch? Was wünschst du dir denn für deinen Sport, für die Zukunft noch?
Aber dass das Skisport, so banal das klingt, möglichst lange erhalten bleibt. Und man darf natürlich diese, Global Warming und so weiter, darf man eigentlich nicht verniedlichen. Und wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen. Und wir müssen uns diesen Wettbewerben im nordischen Bereich, sehe ich eigentlich weniger die Probleme, weil es uns immer gelungen wird, Langlaufstrecken, mit Snow Farming, mit maschinengefertigten Schnee und ähnliche Dinge bereitzustellen. Eher Sorgen macht mir die alpine Seite, weil das ist natürlich schwierig, eine Abfahrtstrecke zu gestalten und bei den warmen Witterungen und ähnliche Dinge. Und hoffe, dass wir dort wirklich adäquate Lösungen finden, um den Skisport möglichst lange am Leben zu erhalten. Ja.
Schönes Schlusswort.
Ja, vielen Dank, dass du heute bei uns dabei warst. Waren echt richtig interessante Insights. Ich glaube, das ist mal nochmal eine andere Perspektive.
Dankeschön, ja.
Ja, Finzi, jetzt müssen wir schon noch kurz übers Wochenende sprechen. So ganz drumherum kommst du jetzt trotzdem nicht. Wie fällt denn die Bilanz aus zum letzten Wochenende vor der WM?
Ja, also wie habe ich gesagt, wo ich zweimal einen Klingenthal gewonnen hatte, war ganz okay. Nee, es war natürlich ziemlich krass und es ist irgendwie sehr schnell gegangen, alles jetzt so seit dem Triple bis jetzt. Also ich bin jetzt ja schon wieder daheim. Am Montag direkt nach Otepää. Ja, waren krasse zwei Wochen und vor allem das Wochenende war schon, ja, sehr außergewöhnlich.
Wenn wir jetzt schon alte Folgen-Gags ausgraben, brauchst du jetzt einen Otepääden?
Also hast du den schon gemacht?
Den hatten wir, glaube ich, schon mal beim ersten Mal Otepää.
Ja, habe ich schon wieder vergessen. Ja, nee, also es war wirklich, ich glaube, da war ja das, da wurde ich vor der Zielkurve abgeräumt und bin dann Sechster worden und sonst wäre ich vermutlich Zweiter worden. Da war es dieses Mal ein bisschen erfolgreicher.
Ja, und am Samstag der erste Start-Zielsieg.
Ja, da habe ich einfach mal einen Sprungsieg, ja. Errungen, das war schon ja, ziemlich krass. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal schaffe, aber ja, es war ein guter Sprung und in Otepää steht die Chance schon sehr im Wind. Und dann hat es noch zum richtigen Zeitpunkt, wie wir sagen, eingehakt. Also der Wind kam zum richtigen am richtigen Moment dazu. Und dann, ja, ging es ziemlich weit und dann haben sie vor dem Rieber noch verkürzt und er hat nicht so guten Wind gehabt. Also ohne jetzt meine Leistung zu schmälern. Also. Nee, es kam schon wirklich alles. Also es waren zwei super Sprünge, sowohl Samstag wie Sonntag. Und am Samstag kam halt alles zu, da braucht man das Quäntchen Glück dann auch noch. Und
ja, das war dann schon richtig cool, auch mal als erstes loszulaufen. Also ich laufe lieber als zweites oder drittes los, wenn der Abstand nicht so groß ist. Ist irgendwie entspannter. Aber ja, war mal was Neues.
Neues Saisonziel, blaues Trikot, oder?
Ja, bestimmt. Nee, es war schon echt richtig cool und ja, hat ja dann funktioniert. Weil vom Sprungsieg kann man sich halt nichts kaufen. Genauso wenig wie von der besten Laufzeit.
Das stimmt natürlich. Aber man muss sagen, auf der Schanze läuft es schon richtig gut momentan.
Ja, also jetzt in Otepää war es schon extrem gut. Man muss aber auch dazu sagen, am ersten Tag habe ich noch ziemlich Probleme gehabt. Und aber dann Freitag, Samstag, Sonntag waren ja dann nur Wettkampfdurchgänge und da lief es dann richtig gut. Also ja, war richtig cool, aber hab ein bisschen braucht, bis ich reinkommen bin auf der Schanze.
Was in deinem Sprung gelingt dir gerade besonders gut?
Weiß ich nicht. Das ist eigentlich schon die ganze Saison relativ ähnlich, würde ich sagen. Aber jetzt hat einfach so, das ist ja immer diesen Flow, den man, von dem man immer spricht, der hat jetzt einfach, der hat schon zwar einfach komplett da, Samstag wie Sonntag, also da habe ich jetzt nicht viel, da lief es einfach, auch ohne jetzt konkret jetzt zu sagen, was jetzt extrem gut war in den Sprüngen. Also es hat einfach alles gut zusammenpasst. Und ja, dass ich dieses Jahr besser springe wie die letzten Jahre, das hat man ja schon seit dem ersten Wochenende gesehen.
Jetzt geht's bald zur WM. Dass du dabei sein wirst oder dass der Juli mit Sicherheit dabei sein wird, ich glaube, das steht ja jetzt nicht zur Debatte, aber es sind ja doch noch ein paar Fragezeichen zwischen ein paar anderen aus dem Team. Gab es da vom Bundestrainer schon eine Verkündung, wer mitkommt zur WM und wer nicht?
Also ich weiß es natürlich schon, aber ich muss gerade mal schauen, ob es schon öffentlich ist. Ja, also eigentlich kann man sich ja denken. Man muss sich ja nur die Ergebnisse anschauen. Es fahren 5 mit und es waren die 5 besten Deutschen mit, also deswegen kann man sich denken, dass es ein recht hoher SC-Oberstoffanteil sein wird.
Also wir freuen uns wieder mal eine internationale Clubmeisterschaft.
Stimmt, haben wir schon mal gehabt, aber da waren es nur 3. Ja.
Wenn es nochmal so spektakulär wird, ist mir vollkommen wurscht, wie viele das sind.
Stimmt, ja. Ja, hoffentlich kann ich ein bisschen weiter vorne starten. Wie damals. Bei der letzten SC Oberstoff-Clubmeisterschaft auf chinesischem Boden.
Soweit ist es mit dem Ausverkauf vom Sport. Nein, das
ist dumm. Und da soll es noch eine Diskussion geben, wo die WM hinkommt. Ja.
Und ich weiß auch nicht,
abgehobene so Oberstoffer schicken ihre Leute nach China. Naja.
Wie geht es denn jetzt weiter bis zur WM? Geht es nochmal ins Trainingslager?
Ja, wir haben jetzt dann Trainingslager in Oberstdorf.
Da.
Zufällig gleichzeitig wie auch die Norweger und die Österreicher, die werden auch in Oberstdorf sein. Also waren wir nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind. Und ja, jetzt nochmal erst eine Woche daheim und dann eben die Vorbereitung und dann geht's ja schon nach Trondheim. Und ja, die 2 Wochen Pause, die können jetzt, ist zwar jetzt schon noch irgendwie lang, aber jetzt die 6 Rennen in 1,5 Wochen, die waren, wir beschweren uns ja immer, dass wir zu wenig Wettkämpfe haben, aber das war jetzt dann schon auch hart. Also ich bin jetzt schon ein bisschen müde so am Montag jetzt gerade. Heute früh ging's sehr früh los. Deswegen, ja, kann ich jetzt schon mal ein paar Tage Pause gebrauchen.
Aber warum haben sich jetzt auch die Norweger und die Österreicher für Oberstdorf entschieden? Also erstmal unabhängig davon, dass man da natürlich hervorragende Trainingsbedingungen hat. Gibt es da irgendwie Ähnlichkeiten zu Trondheim oder sowas?
Ja, also für so eine WM-Vorbereitung in unserer Sportart und speziell im Skispringen kommen immer gar nicht so viele Orte in Frage, weil man braucht im Prinzip eine große, also eine Normalschanze, eine Großschanze an einem Ort und die sollten auch gut präpariert sein. Und dann kommen, wenn man überlegt, eigentlich nur 3 Orte in Frage. Es ist Lillehammer.
Lahti?
Nee, Lahti nicht. Nee. Das sind keine so eine Trainingsschatze. Okay. Es kommt eigentlich nur Lillehammer, Oberstdorf oder Planitzer in Frage. Das sind die einzigen, wo auch wirklich ein normaler Trainingsdurchlauf ist. Also das ist schon gut, dass man jetzt auch nicht komplett alleine ist auf der Schanze. Und ja klar, dann die Langlaufbedingungen müssen bei uns auch noch passen. Deswegen ja, haben sich da viele für Oberstdorf entschieden.
Wir entscheiden uns jetzt aufzuhören für heute. Vielen Dank fürs Lauschen. Und auch für die E-Mails, die uns in der Zwischenzeit erreicht haben, zu Gästewünschen etc. Wir schauen uns das alles an, wir nehmen das alles ernst und gucken immer, was wir möglich machen können. Schreibt uns gerne weiterhin an team@shehappens.de oder meldet euch auf Instagram @she.happens. Und Finzi, wie stehen die Zahlen? Was
ich
waren
weiß
die Ratings?
Es nicht, aber
nicht gut.
Ja.
Wie hörwürdig
man kann
sind
sich
wir?
Denken, was jetzt kommt. Aber nach der Folge halt, da sind auf jeden Fall wieder 5-Sterne-Bewertungen drin, würde ich sagen.
Also würde ich wohl auch glauben. Also ran an die
Sterne. Wir müssen einfach noch bessere Folgen machen, Leute.
Aber wir werden jetzt Woche für Woche immer noch besser, also keine Angst.
No pressure.
In diesem Sinne.
Merci.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.